12 bis 24 Grad. Es ist 22 Uhr und 3 Minuten.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den zweiten von 24 Abschnitten. Dieser Roman, das wenig bekannte Meisterwerk des gleichfalls wenig bekannten, ja fast vergessenen Schriftstellers Karl Emil Franzos, wurde 1893 geschrieben und 1905 bereits nach dem Tod des Autors publiziert. Er spielt in Galizien, in der ostjüdischen Welt des Städtel, und sein Held trägt den etwas paradoxen Namen Sender Glatteis. Paradox, weil Sender eine jüdisch gedrückte Form des Namens Alexander ist. Eigentlich also ein Heldenname. Aber das Heldentum, das er signalisiert, bewegt sich, wie der zweite Namensteil Glatteis signalisiert, auf einer höchst zweifelhaften und ungewissen Grundlage. Sender Glatteis ist der Sohn eines Schnorrers, eines der vielen vagabundierenden Ostjuden, die zugleich die nicht vorhandene Zeitung ersetzen, indem sie in die entlegensten Ortschaften Kunde aus aller Welt bringen. Vorerst ist von diesem Vater unseres Helden die Rede, von Mendele Glatteis, der als junger Mann, fast noch als Knabe, zur Zeit des großen Kaisers Napoleon Haus und Hof in Galizien hat verlassen müssen und in die Fremde gegangen ist, weil er dem Rabbi seines Heimatdorfes einige arge Streiche gespielt hat. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Als Mendele im Frühling 1812 langsam aus dem Krakauschen, wo er zuletzt verweilt hatte, nach Norden pilgerte, begegnete er den Kolonnen der großen Armee, die sich eben langsam nach Russland wälzten. Es war später das Hauptstücklein des Kovners, und es hat ihn lange überlebt, zu berichten, wie er bei dieser Gelegenheit zufällig die Bekanntschaft des größten Mannes seiner Zeit gemacht und verstanden habe, sich ihm durch wichtige strategische Ratschläge unentbehrlich zu machen. »Seid ihr schon in Warschau gewesen?« pflegt er mit der Frage an seine Hörer zu beginnen. »Wer dort war, kennt gewiss das große gelbe Wirtshaus gleich rechts neben der Maut. Damals hat es der alte Repp Mosche gehalten, Mosche mit der roten Nase. Ein braver Mensch, der sich nie darüber beklagt hat, dass er nicht einmal zum Fenster hinausschauen darf. Nämlich die russische Polizei hat es ihm verboten, weil sonst alle Fremden geglaubt hätten, dass Warschau brennt. Auch sonst ein guter Mensch. Er hat mich aufgenommen wie einen Sohn und mir guten Rat gegeben, wenn er einmal nüchtern war. Aber freilich war er nie nüchtern. Nun, auf einmal darf der arme alte Mann wieder frische Luft schöpfen. Die Russen sind fort, die Franzosen kommen. 2 Tage und 2 Nächte dauert der Durchzug. Soldaten zu Fuß und Reiter und Kanonen und Wagen. Vor den Augen hat es einem geflimmert. Und in der Luft war ein Gedröhn wie ein Gewitter. 2 Millionen Menschen, meint Mosche. Aber das war nur, weil er alles doppelt gesehen hat. 1 Million war es wirklich. Das war aber nur der Vortrab. Jetzt ist erst die Armee gekommen. 10 Millionen. Mein Mosche weint vor Freude. Gott, wie viel Franzosen, das gönn ich den Russen. Da geht die Tür auf. 2 Offiziere kommen herein, ein großer und ein kleiner, und bestellen Likör. Gott über der Welt, schreit der Große erschreckt, wie er den Mosche erblickt. Der Kleine aber verzieht keine Miene. Das kann doch nur Napoleon sein, denke ich. Das ist der einzige Mensch, der nicht einmal eine solche Nase aufregen kann. Und wie ich ihn anschaue, richtig ist es. Aber ich tue nichts dergleichen. Will er nicht erkannt sein, so weiß Mendelkovner, was sich schickt. Nur wie er sein Gläschen hebt, heb ich das mein und sag, Ihr Herr Empereur soll bis zu 100 Jahre leben. Ich danke, sagt er freundlich. Denke ich, jetzt hab ich dich. Und frag, warum danken Sie? Er wird verlegen. Weil ich auch ein Franzose bin, sagt er. Du aber bist wohl ein Jude. Kunststück, das Sie es erraten, sag ich. Ein Kaftan und Wangenlöckchen, ein Spanier werde ich sein. Und so kommen wir ins Gespräch und ich erzähle dies und das und er lacht. Mir scheint, sagt er, Du bist ein gescheiter Mensch. Was denkst du denn über den Krieg? Fragen Sie Ihren Empereur, sage ich, der ist noch gescheiter. Lacht er, schmeichelt. Du weißt doch, dass ich's bin. Also, wie soll ich den Krieg führen? Schnell, sage ich. Besseres kann ich Ihnen nicht raten, so schnell wie möglich. Sonst kommt der Winter. Und das sind die Russen gewohnt, aber Sie nicht. Mendele, sagt er, du hast recht. Meine Generale denken anders, aber ich bin deiner Meinung. So schnell wie möglich marschiere ich nach Petersburg. Um Gottes Willen, schrei ich. Herr Empereur, das wäre eine Dummheit. Erstens ist dort das Meer nahe. Ein bisschen zu weit links und alle Ihre Soldaten fallen hinein. Und dann ist ja dort sehr kalt. Also nach Moskau auch nicht, auch zu kalt. Hinunter nach Kiew, nach Odessa. Davon will er aber nichts hören. Ich rede und rede, er bleibt bei Moskau. Gut, sag ich, bin ich der Empereur, aber was dabei herauskommt, werden Sie schon sehen. Du auch, sagt er und packt mich an der Hand. Wieso, sag ich, weil du mitgehst, Mendele. Ohne dich will ich nicht nach Russland. So einen eisernen Kopf wie du kann ich brauchen. Komm mit. Geht es gut aus, schenke ich dir einen Zentner Diamanten, geht es schlecht aus, so kann es für Mendele Kovner doch nur eine Ehre sein, mit mir, dem großen Napoleon Capore, zu gehen. Und bittet, bis ich nachgebe. So kam Mendele Kovner mit Napoleon nach Russland. Leider trübte sich die freundschaftliche Beziehung durch den Eigensinn des Kaisers, wohl auch durch seine Eifersucht auf Mendeles militärisches Genie. Nahe vor Moskau nämlich riet Mendele, sofort 10.000 Feuerspritzen zu bauen und in die Stadt mitzunehmen. Denn, meinte er sehr scharfsichtig, sonst zünden die Russen Moskau an und wir können nicht löschen. Und was haben wir von Moskau, wenn es verbrannt ist? Gnädiger Herr Kaiser, hören Sie auf den Kovner, Sie wissen, er ist nicht dumm. Wo werden Sie sonst überwintern? Aber man weiß ja, dass die 10.000 Feuerspritzen nicht mitgenommen wurden und dass Moskau in Flammen aufging. Und daraufhin sah der kluge Mendele auch alles andere voraus und sagte dem Kaiser, an der Beresina wird es Ihnen schlecht gehen. Ich rate Ihnen, marschieren Sie lieber auf einer anderen Straße. Aber was nützt mein Reden? Leider tun Sie ja doch, was Sie wollen. Ich aber will nicht mehr dabei sein. Denn so ein Unglück, wie Sie es an der Beresina erleben werden, hat die Welt noch nie gesehen. Und wenn es auch für mich eine Ehre wäre, mit Ihnen Capore zu gehen, ein Vergnügen wäre es nicht. Also adies, Herr Empereur, und nichts für ungut. Dabei blieb es auch. Obwohl ihn Napoleon durch Geschenke festzuhalten suchte und dann, als alles fruchtlos war, ihm zwar den Rücken zuwandte, aber doch hörbar schluchzte. Mendele ging und gelangte, wenn auch auf Umwegen, mit heilen Gliedern in die Heimat zurück. Die Erzählung entsprach im Allgemeinen der Wahrheit. Nur waren einige unbedeutende Einzelheiten doch nicht ganz genau wiedergegeben. Die Begegnung in der Schenke vor Warschau hatte wirklich stattgefunden. Nur war es nicht Napoleon selbst gewesen, der Gefallener dem lustigen Burschen gefunden und ihn zum Mitgehen bewogen, sondern ein jüdischer Sergeant aus dem Elsass, Maurice Ettelmann aus Colmar. Mendele ging mit, als Dolmetsch, Schalksnarr und Marketender zugleich. Er erlebte wirklich den Brand von Moskau, entging auch tatsächlich dem Unglück an der Beresina, aber nur, weil das Regiment, dem er sich angeschlossen, schon früher zurückgesendet worden war. Auch hatte er es in Wahrheit nicht übers Herz gebracht, seinen Protektor in der Not zu verlassen. Maurice Ettelmann war verwundet worden. Mendele brachte ihn bei barmherzigen Glaubensgenossen unter und pflegte ihn, bis er genesen war. Dann zogen beide in der üblichen Judentracht bis Thorn, wo sie schieden. Der Sergeant schlug sich nach dem Westen durch und Mendele wandte sich nun endlich nach Kovno. Er kam zu spät. Frau Hane war nun schon 2 Jahre tot. Im Hause waltete eine junge Stiefmutter, ein halbjähriges Bübchen auf dem Arm. Mendeles Vater, der alte Sender Glatteis, hatte sein Weib herzlich lieb gehabt und seine Trauer um ihren Verlust war eine aufrichtige und tiefe gewesen. Gleichwohl hatte er nicht einmal das Trauerjahr abgewartet, um ihr eine Nachfolgerin zu geben. Denn so gebot es seine Anschauung von den Pflichten des Frommen und wie er hienieden für seine künftige Seligkeit vorzusorgen habe. Nichts ist dem Herrn wohlgefälliger als die Vermehrung seines Volkes. Nur einen Sohn und lauter Töchter zu haben, ist ein Unglück. Aber keinen Kadisch zu hinterlassen, eine Sünde. So heißt das Gebet, welches der Sohn alljährlich am Sterbetag seinen Eltern zu widmen hat. Wie hoch diese Pflicht steht, wie sehr der Fromme ersehnt, dass sie an ihm geübt werde, erweist eben der Sprachgebrauch, der den Sohn kurzweg als Kadisch bezeichnet. Der alte Sender hatte keinen mehr. Mendele war nach einem gottlosen Streich in die Welt gelaufen, hatte nie wieder von sich hören lassen. Der Schmerz um ihn hatte seine Mutter die letzten Jahre vergällt, die Sorge um ihn die letzten Stunden der Sterbenden verdüstert. Sender war es der Toten und sich selbst schuldig, einen anderen Kadisch zu zeugen. Der Himmel war ihm gnädig gewesen. Der 60-Jährige erlebte noch die Geburt eines Sohnes. Nun mochte ihn der Herr rufen, wann ihm beliebte. Seine Pflicht auf Erden hatte er erfüllt. Mendele aber war für ihn tot. So tot, dass er den Heimgekehrten nicht einmal schmähte, geschweige denn schlug. Er legt ihm 100 Rubel hin, genüge ihm dieses Erbteil nicht, so möge er ihn bei der Gemeinde verklagen, und wies ihm die Tür. Die junge Frau suchte zu vermitteln. Sie fürchtete sich vor dem bösen Leumund der Stiefmutter und dass die Gemeinde ihrem Einfluss die Verstoßung des Sohnes zuschreiben würde. »Da irrst du«, war die Antwort. »In unserem Kovno herrscht Gottesfurcht. Kein Vater würde anders handeln. Was würde es auch nützen, wenn ich schwach sein wollte? Nach einigen Wochen lief er wieder davon. Ein Schnorrer ist er und ein Schnorrer wird er bleiben. Ihm ist vorbestimmt, hinter der Hecke zu sterben.« Vernichtet setzte Mendele seinen Stecken weiter. Die 100 Rubel ließ er liegen. Noch flackerte zuweilen sein Ehrgeiz auf und häufiger noch sein Trotz. Aber einen ernsten Anlauf, seine Studien fortzusetzen, nahm er doch nicht mehr. Vielleicht unterlag er da nur eben seinem Temperament. Vielleicht aber auch der ungeheuren Schätzung, die sein Volk einem Worte aus des Vaters Munde beizulegen pflegt. Sender Glatteis hatte prophezeit, dass Mendele als Schnorrer hinter der Hecke sterben werde. Alle Welt wusste es und zweifelte nicht daran, dass sich das Furchtbare erfüllen müsse. Mendele freilich trug sein Haupt noch immer hoch, aber wie schwer das Wort innerlich in ihm wuchtete, wagte er sich wohl selbst nicht zu gestehen, bis ihn das unstete, elende und doch für Naturen seines Schlages reizvolle Leben völlig in seinen Bann gezogen hatte. Da freilich sprach er es auch aus. Ein Schnorrer bin ich und ein Schnorrer will ich bleiben. Er sprach es mit lachendem Munde. Zuweilen freilich mag ihm das Herz dabei sehr wehe getan haben. Aber manchmal lag auch ein gewisser Stolz darin und schließlich ein gewisses Selbstgefühl. Mendele Kovner war der König der Schnorrer seiner Zeit. Man sah ihn überall herzlich gern. Es war ein rechtes Fest für jede Gemeinde, wenn er wiederkam. Und aus abgelegenen Ortschaften kamen oft Einladungsbriefe. Er aber kam nur, wenn es ihm beliebte. Um Geld war er nicht zu haben, verteilte auch in jenen Städtchen, wo er oft einkehrte, die Gunst seines Besuches nur nach der Würdigkeit, nicht nach dem Besitz. Was er forderte, konnte ihm selbst ein armer Mann gewähren. Nachtlager und Nahrung, wenn es sein konnte, ein Gläschen Wein und zum Abschied einige Kupfermünzen, so viel als nötig war, in den nächsten Ort zu gelangen. Ein Mann dieses Handwerks, oder nein, es ist ja eine Kunst, muss weit umhergekommen sein. Denn die Leute lassen sich zwar gern Lügen von ihm gefallen, ja, sie fordern sie zu ihrer Unterhaltung, aber nachdem er ihnen versichert, dass er in Italien immer nur Eier gegessen, die er in der Sonne gar gekocht, nachdem er ihnen das goldene Haus des Kaisers zu Wien und die diamantenen Fenster im Zarenpalais an der Neva geschildert, verlangen sie, die an der Scholle haften und doch von Wissbegier und Sehnsucht nach der Fremde erfüllt sind wie wenig andere Menschen, ernsthaften Bericht über Land und Leute. Lügt er sie dann noch an, so ist es mit seinem Ruhm vorbei. Der Kovner hatte das nicht nötig. Er war sehr weit herumgekommen, fast durch ganz Europa, soweit Juden wohnten, bis Petersburg und Konstantinopel, bis Berlin, Straßburg, Wien und Venedig. So war er an Scherz und Ernst ein Krösus, der immer aus dem Vollen spendete, ohne sich doch je zu erschöpfen. Wo er wirksamer war, wussten sie kaum zu entscheiden. Wenn er erzählte, wie wenig Ruhe der arme große Rothschild in Frankfurt am Main habe, weil er, um der Welt seinen Reichtum zu beweisen, alle Viertelstunde ein frisches Hemd anziehen müsse, oder das Glück der Italiener pries, die so billiges Fleisch hätten, weil sie keines Fleischhauers bedürften. Wolle man dort einen Ochsen schlagen, so schicke man ihn ohne Sonnenschirm auf die Weide und er komme als fertiger Braten heim. Oder über die Kaufleute klagte, die alles verteuerten, sogar die Tinte, die doch nur aus dem Schwarzen Meer geschöpft zu werden brauche, dann lachten alle, dass ihnen die Tränen über die Backen liefen. Aber dann lauschten sie angehaltenen Atems, wenn er das märchenhafte Venedig vor ihren Augen aus dem Meere emporsteigen ließ oder schilderte, wie er von Padua nach Konstanz gewandert, auf der Straße, wo ewiger Schnee liege, während drunten die blauen Seen lachten und das Anland im Schmuck des Frühlings, wenn er ihnen eine Anschauung davon gab, wie groß Wien oder Berlin sei und wie die Leute dort lebten, namentlich die Juden. Niemand wusste so viel schnurren und von niemand konnte man so viel lernen. Denn der Kovner wusste ja alles. War aber ihrer Wissbegier in weltlichen Dingen genug getan, so begann er ihrer frommen Gelehrsamkeit auf den Zahn zu fühlen. Er stellte Fragen, die der Weiseste nicht beantworten konnte, und erledigte sie dann durch einen Witz, eine Spitzfindigkeit, dass die ganze Zuhörerschaft vor Bewunderung stumm blieb oder aufjubelte oder gar als höchstes Zeichen des Beifalls mit der Zunge schnalzte. Israel hat das Singen verlernt, klagt eine Wormser Aufzeichnung aus dem 13. Jahrhundert. Man hört selten im Ghetto eine weltliche Melodie, und die Volkslieder fehlen zwar nicht ganz, werden aber nicht oft gesungen. Wo der Kovner geweilt hatte, änderte sich dies wenigstens auf Wochen. Solange er da war, lauschten sie ihm und wagten kaum im Chorus einzufallen, denn er hatte eine Stimme wie eine Flöte. Dann aber sang ihm alt und jung nach, bis die Lieder verklangen und sich wieder das traurige Schweigen über das Ghetto senkte. Aber nicht bloß singen konnte er, sondern auch Spiele machen, das heißt komische Szenen aus dem Stegreif vorführen, das Examen eines unwissenden Bochers vor einem gestrengen Rabbi oder den Streit einer geizigen Schwiegermutter mit ihrem leichtlebigen Schwiegersohn oder wie ein furchtsamer Jüngling vor die Rekrutierungskommission tritt. Da konnte niemand ernst bleiben, nicht einmal jene, die er aufs Korn nahm, indem er ihre Sprechweise nachäffte und Anspielungen auf ihre Verhältnisse einflocht. »Lachen ist Gottesdienst«, sagt ein Spruch dieses armen, verdüsterten Volkes, »und gesegnet sei, von dem Heiterkeit ausgeht.« Dann war noch selten ein Mensch so gesegnet wie dieser arme, landfahrende Bettelmann. Andere Schnorrer werden nur bewundert oder gefürchtet. Vom Kovner aber ging jener Zauber aus, der die Herzen zwingt. Jene seltenste aller Gaben, für die unsere Sprache nur ein viel missbrauchtes und darum verbrauchtes Wort hat, die Liebenswürdigkeit. Nur eines nahmen ihm selbst seine wärmsten Bewunderer übel, dass er unvermählt bleibe. Das war unerhört und nach ihrer Anschauung ein ruchloser Frevel, den Gott unmöglich verzeihen konnte. Freilich ziehen auch die anderen Schnorrer einsam umher, aber der frommen Satzung haben sie vorher wenigstens äußerlich genügt. Die einen haben ein Weib genommen und ihm nach wenigen Tagen dann den Scheidungsbrief geschickt, die anderen bleiben verehelicht, aber ihre Familie fällt, während sie die halbe Erde durchwandern, daheim der Gemeinde zur Last. Das scheint dem Juden des Ostens zwar nicht hübsch, aber weit löblicher als das Junggesellentum. Dem Kovner aber konnten sie es umso weniger verzeihen, als ihm mehr als einmal die Gelegenheit winkte, durch eine Heirat sein Glück zu machen, oder was sie so nannten. Einmal hätte sich sogar eine wohlhabende Witwe, die freilich doppelt so alt war als er, durch das Bewusstsein, einen so gefeierten Gatten zu haben, über den Schmerz hinweggesetzt, ihn zuweilen entbehren zu müssen. Sie hatte ihm vorschlagen lassen, ein halbes Jahr an ihrer Seite zu verleben, die übrige Zeit seine Bewunderer zu erfreuen. »Davon habe ich nichts«, war seine mehr deutlich als höfliche Antwort gewesen, »denn der Winter neben der Alten macht mich so traurig, dass im Sommer niemand mehr den lustigen Kovner wiedererkennt.« Und ähnlicher Bescheid war auch anderen geworden, die ihm mit weit günstigeren Anerbietungen gekommen. Den wahren Grund hatte er nur einem Menschen anvertraut, seinem wärmsten Verehrer, einem Weinhändler in Oberungarn, der ihm seine hübsche und wohlhabende Schwester zum Weibe geben wollte. »Lass mich zufrieden«, rief der Schnorrer lachend. »Ich spüre eine heftige Liebe, die mich immer wieder herzieht, aber nur für deinen Keller.« Als jedoch der Freund nicht abließ, sagte er ernst, »Ein Mensch, der hinter der Hecke sterben wird, heiratet nicht. Nun weißt du die Wahrheit.« Er blieb eine Weile stumm, dann stimmte er überlaut ein keckes Trinklied an. Dieses Vorgefühl sollte den armen Menschen nicht trügen. Er starb hinter der Hecke. Es war im Unglücksjahr 1831 und auf der Heerstraße zwischen Tarnopol und Barnow, aber in den Armen seines Weibes. Er hatte die Gefährtin wie alles sonstige Glück und Unglück seines Lebens auf der Straße gefunden, nahe seinem Heimatort, hoch oben in Litauen. Als die Cholera ausbrach, war er nach Kowno gewandert. »Ich versuch's, in einer Stadt zu sterben«, sagte er lächelnd. »Jetzt, wo es so vielen Tausenden gelingt, bring ich's vielleicht auch zustande.« Der wahre Grund war, dass er noch einmal eine Versöhnung mit seinem Vater versuchen wollte. Es sollte ihm nicht gelingen. Der uralte Mann war als eines der ersten Opfer der Seuche gefallen. Erbarmungslose Nachbarn wussten Mendele mitzuteilen, dass er noch vor dem Tode jenen Fluch wiederholt habe. »Da gebe ich's auf«, sagte Mendele. »Es bleibt also bei der Hecke.« Und er wanderte wieder nach Süden. Als er eines Abends eine elende Dorfschenke betrat, ein Nachtlager zu erbitten, bot sich ihm ein grauenvolles Bild. Der Wirt und sein Weib lagen tot. Zwischen ihnen kauerte ihre junge Tochter, wie gelähmt vor Schmerz und Entsetzen. Er hob sie sanft empor und wollte sie hinwegführen. Sie litt es nicht und stieß ihn hinweg. »Auf«, sagte er und fasste ihre Hand. »Wir müssen ins nächste Städtchen, wo Juden wohnen, damit sie deine Eltern holen und auf ihrem Friedhof begraben.« Er musste die Worte oft wiederholen, bis sie ihn verstand. Dann folgte sie ihm willenlos. Er verließ sie auch am nächsten Tag nicht und begleitete sie auf den Friedhof zu dem armseligen Begräbnis. Es war bald vorüber. Die Leichenträger entfernten sich. Das Mädchen warf sich verzweiflungsvoll über den frischen Grabhügel. Er stand still daneben und ließ sie ihren Schmerz ausweinen. Dann aber trat er auf sie zu und mahnte, nun ist's genug, komm. Ihn schauderte vor den vielen frischen Gräbern, auf denen Schlamm und welkes Laub lag, vor der entsetzlichen Öde des kleinen Friedhofs, auf den der kalte Herbstregen niederrieselte. »Komm«, wiederholte er angstvoll, »du wirst doch Verwandte haben.« Sie schüttelte den Kopf. »Dann will ich dein Bruder sein«, erwiderte er. Er fasste ihre Hand, und der Zauber, der ihm so vieler Herzen zugewendet hatte, bewährte sich auch an diesem armen, geknickten Geschöpf. Sie sah ihn an und folgte ihm. Er führte sie zur Stadt, zu den Ältesten der Gemeinde, und fragte sie, wo das Mädchen bleiben könne. »Sie ist eine Fremde«, erwiderten sie, »bring sie zu ihren Verwandten.« »Sie hat keine, alles tot. Dann wissen wir keinen Rat.« »Und ihr wollt Juden sein?« fuhr er sie an. »Wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Seid ihr Heiden?« »Aber in solcher Zeit, gerade in solcher Zeit«, rief er, »wisst ihr, wer ich bin? Mendele Kovner, nur ein Schnorrer. Aber Leuten, die so handeln, einen Ruf in ganz Israel zu machen, dass sie niemand mehr als Menschen ansehen wird, dazu bin ich der Mann.« »Aber was sollen wir tun?« fragten sie. »Zunächst für ein Plätzchen sorgen, wo die Weise ihre Schiva halten kann«, befahl er. So heißt die achttägige Trauerfrist, die der Leidtragende in tiefster Abgeschiedenheit verbringen muss, in einer verdunkelten Kammer auf der Erde hocken, den Blick nach dem Schein des Totenlichtes gewendet, das Tag und Nacht brennen muss. Das durften sie nicht weigern. Während die Weise ihrer frommen Pflicht genügte, blieb Mendele im Orte. 8 Tage. So lange hatte der unstete Mann seit Jahren nirgendwo verweilt. Die Leute wunderten sich sehr darüber. Sie sollten bald noch mehr Grund zum Staunen haben. Am 8. Tage trat er vor die junge Waise. »Hier kannst du nicht bleiben«, sagte er. »Und als meine Schwester kann ich dich nicht mit mir nehmen. Ein lediger Mann und ein jung Mädele, es wäre unerhört und würde dir einen bösen Namen machen. Willst du mein Weib werden?« Am selben Tage wurden sie getraut und traten vereint ihre Wanderungen. Wohin immer sie kamen, waren die Leute fassungslos vor Staunen, den Kovner nun doch vermählt zu sehen, und begriffen nicht, warum er es getan. Denn seine Sinne konnte das unhübsche, vergrämte Geschöpf nicht gereizt haben. Und wollte er endlich der frommen Satzung genügen, so hätte er sich dadurch zugleich ein gemächliches Leben sichern können. Er aber hatte es vielleicht bloß aus Erbarmen getan. Vielleicht auch dachte er daran, dass nur eines mächtiger sei als des Vaters Fluch, die eigene Guttat als Fürsprech vor dem Throne des Allgerechten. Vielleicht wollte er sich eine andere, bessere Sterbestunde sichern. Gewiss ist, dass er nun wieder tapfer und fröhlich wurde wie zuvor. Er betreute das junge Weib, das den Mühen eines solchen Lebens nicht gewachsen war, mit rührender Liebe, blieb überall länger, als er gewohnt war, und obwohl er auch nun nie bettelte, wies er doch jetzt um ihretwillen keine Gabe zurück, auch wenn sie ihm mit hochmütigen Worten gereicht wurde. So zogen die Neuvermählten langsam gegen Süden, eine traurige, traurige Wanderung, da sie am Wege wenig anderes sahen als Tod und Todesangst. Der Kovner aber blickte der Seuche gefassten Muts ins fürchterliche Antlitz. Er kramte keine tollen Schwänke mehr aus, aber wohin er kam, ward er den Leuten in seiner tapferen, milden Art ein rechter Tröster. Er mahnte zu Gottvertrauen und Menschlichkeit, wie der Rabbi, aber in ganz anderen Worten, die den angstgequälten, verzweifelten Menschen viel tiefer ins Herz griffen. So konnte nur einer sprechen, der selbst keine Furcht mehr kannte und von der Gnade des Himmels felsenfest überzeugt war. Namentlich seit jener Stunde, wo er wusste, dass Gott seines Weibes Schoß gesegnet, schien er ein anderer, höherer, besserer Mensch geworden. Gott ist gerecht, sagte er. Auch mir schenkte einen Kadisch. Sein Name sei gelobt. Nun änderte er auch sein Reiseziel. Er hatte vorgehabt, sich bis ans Schwarze Meer durchzuschlagen, weil dort die Cholera ihr Wüten bereits eingestellt zu haben schien. Nun wandte er sich nach Westen. Er wollte über Galizien nach Oberungarn zu jenem Freunde, dem Weinhändler. Dort sollte sein Weib ihrer schweren Stunde entgegenharren. Dass er durch Landschaften kam, wo die Seuche eben am stärksten wütete, schreckte ihn nicht. Noch in Tluste, wo er zuletzt mit seinem Weibe den Sabbat hielt, war er tapfer wie je. Und da es an Leuten fehlte, die Toten zu begraben, blieb er den Sonntag über und half die fromme Pflicht erfüllen. Am nächsten Tage, einem kalten, aber sonnigen Dezembertage, zogen sie weiter. Inmitten des Weges trat ihn die Entsetzliche an, der er getrotzt, und warf ihn nieder. Er wusste sofort, dass er sterben werde. Das verzweifelte Weib warf sich vor einem Fuhrmann, der vorbeikam, in die Knie und flehte ihn an, den Kranken nach dem nächsten Städtchen zu bringen. Der Kovner aber schüttelte das Haupt. Nein, sagte er, hier. Er schleppte sich an eine Pappel am Wege. Es war zufällig dicht neben einer Kapelle, bettete sein Haupt auf dem Wurzelwerk der Pappel und wartete sein Ende ab. Gott ist gerecht, tröstete er sein Weib. Er ist es mir gewesen, er wird es auch dir sein. Weine nicht, verzweifle nicht. Es könnte dem Kind schaden, meinem Kadisch, denn ich weiß, es wird ein Knabe sein. Nenn ihn Sender nach meinem Vater. Erzieh ihn zu einem braven Menschen. Er soll werden, was er will, nur kein Schnorrer, hörst du? Und dann noch einmal, schon im Todeskampf, nur kein Schnorrer. Gottes Segen über ihn. Sein Weib wäre ihm wohl gern, sehr gern nachgestorben. Aber sie durfte ja nicht. Sie fühlte das Regen des jungen Lebens unter ihrem Herzen und schleppte sich vorwärts dem nächsten Judenstädtchen zu. Das war Barnow. Und gleich im ersten Hause an der Straße ward ihr, was sie bedurfte. Ein Lager und eine barmherzige Pflegerin. Aber sie fiel nicht allzu lange zur Last. Sie starb im nächsten Mai, nachdem sie vorzeitig ein schwächliches Knäbchen geboren hatte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die zweite Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Eagles Point. Das ist unser Album der Woche und stammt vom amerikanischen Saxophonisten Chris Potter. Mit dabei der Pianist Brad Mehldau, der Bassist John Patitucci und der Schlagzeuger Brian Blade. Im Fenster nach Europa heute der niederländische Pianist Wolfert Brederode mit Streichquartett und Perkussion im Konzert bei der Jazz Ahead in Bremen, aufgenommen im vergangenen Jahr. In unserer Reihe Nordischer Jazz stellen wir das finnische Trio Töykiet vor. Und hier schon unser erster Konzerttipp. Übermorgen live zu hören, die NDR Big Band mit Latin Jazz Latino. Im Mittelpunkt dieses Programms die Musik des Komponisten und Posaunisten Joe Gallardo. Ich bin Sarah Seidel und sage herzlich willkommen. Thank you.